ich glaube, dadurch, dass wir aus diesen bisher nicht so dominanten Positionen kommen, vor allen Dingen in der sozialen Identität als Ostdeutscher, in der sozialen Identität als migrantische Person in diesem Land, haben wir natürlich einen anderen Drive, Gesellschaft verändern zu wollen. Zu einer offeneren, inklusiveren Demokratie. Und diesen Drive, den spüren wir ganz stark, und daraus zehrt sich auch das, was wir vorhin als Overperformance beschrieben haben.
B-O-M
Berlin
Ost
Migrantisch
Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast
mit echten Berliner Biografien.
Hallo, ihr seid hier bei dem Podcast Berlin Ost Migrantisch. Dieser Podcast hat vor genau einem Jahr gestartet, das heißt, wir feiern Geburtstag. Vor einem Jahr haben Özgür und ich, Daniel, wir haben angefangen, uns über unsere Biografien zu unterhalten. Unsere Biografien in Berlin, in Ost-Berlin und in West-Berlin. Eine Biografie ohne Migrationsgeschichte in der Familie, eine Biografie mit Migrationsgeschichte in der Familie. In den ersten 6 Folgen haben Özgür und ich uns unterhalten. Und dann dachten wir, es wäre doch sinnvoll, wenn wir uns Gäste dazu hören. Mittlerweile haben wir insgesamt 33 Folgen aufgenommen. Dies hier ist die 34. Folge. Und zu unserem Geburtstag haben wir gedacht, wir schenken uns was. Wir fahren nach Cottbus in den bunten Bahnhof und wir sprechen mit den Leuten dort vor Ort. Genau das haben wir getan. Also eine Geburtstagsfeier mit Live-Podcast. Es waren Leute im Bahnhof anwesend. Sie haben Fragen mitgebracht, Kommentare. Sie haben mit uns diskutiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr interessante Reise. Und wir haben uns gedacht, dass wir das Ergebnis dieses Gespräches in 2 Teile aufteilen. Das heißt, ihr hört jetzt den ersten Teil, ungefähr eine Stunde lang, und der zweite Teil kommt dann in einer Woche heraus, der zweite Teil. Wichtig vielleicht noch, und das werdet ihr auch merken, unsere Aufnahme hat 2 Tage nach den Europawahlen und den Kommunalwahlen stattgefunden, im Jahr 2024, im Juni. Das heißt, ein großer Teil des Gesprächs wird geprägt sein, genau davon. Also hört jetzt einfach rein, Özgür und ich im bunten Bahnhof in Cottbus, mit ganz vielen Gästen und ganz vielen verschiedenen Diskussionen, die wir da geführt haben.
So.
Okay.
Hallo Daniel.
Und, genau, so fangen wir mal an. Hallo Özgür. Hallo Publikum.
Jetzt diesen einen Menschen, der dieses Schild hochhält, wo genau. Klatschen draufsteht.
In so einem Podcast. Wir machen Live-Podcast. Heißt aber nicht, dass wir live senden?
Wir nehmen live auf, senden aber nicht live.
Genau.
Wir haben das ja gerade schon gesagt. Aber nochmal als Information, es ist nicht so, dass das sofort in der digitalen Welt ist und morgen ihr einen Shitstorm am Hals habt. Soweit ist es nicht.
Also wenn, dann haben wir den am Hals. Und wir sind extra aus Berlin rausgefahren dafür. Wir sind hier im bunten Bahnhof Cottbus.
Bist du denn aus Berlin rausgefahren?
Nee, ich bin um Berlin rumgefahren.
Gut.
Und dann kam Königs Wusterhausen, habe ich festgestellt, dass das Autobahnkreuz gerade nicht erlaubt, nach Dresden und Cottbus abzubiegen. Dann war ich noch in Rago und in Busendorf und so.
Und du lebst ja nicht in Berlin.
Genau, ich lebe auch in Brandenburg. Schon da gibt's Freude. Allein, dass man in Brandenburg genau. lebt. Genau, wir machen ja Berlin meets Brandenburg. Also wir haben hier ganz viel Publikum aus Cottbus. Wer von euch lebt denn in Brandenburg? Das sind Podcast-Leute. Wer von euch lebt denn in Brandenburg? Okay, also ihr habt gehört, es war so ein lautes und so ein paar, die so versucht haben zu klatschen. Melden im Podcast funktioniert nicht. Sehen die Leute nicht.
Es sei denn, wir beschreiben das. Ich würde sagen, 90-95% haben sich gemeldet.
So viel? 80, ich würde sagen 80. Also haben sie doch viele Hände hochgegangen.
Es sind sehr viele Hände hochgegangen, ja.
Genau.
82%.
Der Professor im Publikum sagt 82%. Vielen Dank. Genau, wir sind hier im bunten Bahnhof und wir haben die Idee, mit den Leuten hier im Bahnhof zu sprechen. Aber bevor wir mit den reden. Ich habe dich darauf vorbereitet, dass ich dir jetzt frage.
Ich sollte dich doch fragen.
Nein, ich frage dich,
Ach, du fragst mich?
Ja. Warum
habe ich... Wir verstehen uns richtig gut, Leute.
Ja, ja, wir machen das seit einem Jahr. Warum habe ich meine Farbauswahl meiner Kleidung so gewählt, wie ich sie gewählt habe?
Ja, und ich dachte, ich soll dir diese Frage stellen.
Nee, du sollst mir sie beantworten.
Ich kann sie dir nicht beantworten.
Aber überleg doch mal.
Schwarz-blau, ja.
Warum? Genau. Ich habe gedacht, man kann doch mal das Wahlergebnis darstellen. Abbilden. Sehr schön. Abbilden. Und zwar ist mein Oberkörper blau, das heißt, mein Oberkörper ist Ostdeutschland und ja. Mein Unterkörper ist schwarz. Das heißt, mein Unterkörper ist Westdeutschland und Potsdam.
Ich dachte, du bildest es für Cottbus ab.
Cottbus, ich habe keine blauen Hosen.
Ja, und wobei, da müsste ja auch das BSW abgebildet sein.
Stimmt, stimmt. Wie hoch war das BSW hier in Cottbus?
Wie hoch war das? 17? 16? 17?
BSW manche schütteln den Kopf. Cottbus? 13, 17. Manche schütteln den Kopf und sagen, keine Ahnung.
Einige sagen zu viel. Egal wie viel, ist es zu viel.
Genau. Nee, weil wir haben ja diese Karten jetzt gesehen, ne? Diese, wo dann immer die stärkste Kraft dargestellt wird. Und dann ist es natürlich so blau und so schwarz. Und ich finde eigentlich das schon problematisch. Darüber wollte ich eigentlich sprechen. Ja, weil dann sozusagen eine ganze Region blau ist und eine ganze Region schwarz ist.
Ja, wir in Westdeutschland, wir freuen uns natürlich. Können wir mal auf die anderen zeigen.
Du bist ja im Grünen, ne? Hm? Du bist ja im Grünen.
Deswegen ich bin im Grün, ja. Ich bin
als Berlin-Lebender.
Genau. Deswegen habe ich auch die Jacke an.
Es gelebt in Kreuzberg. Ich weiß gar nicht, noch grüner geht wahrscheinlich gar nicht.
Wahrscheinlich, ja. Pankow ist wahrscheinlich noch grüner.
Pankow,
ja.
Noch grüner.
Ja. Genau. Aber Pankow hat auch gute blaue Anteile. Ja.
Grüne Bürgermeister, ja, genau. Bürgermeisterin, Bürgermeister. In? Okay.
Ja, Daniel ist da sehr penibel, wenn die Männer unterrepräsentiert werden oder falsch gegendert werden.
Genau, genau. Ja. Man darf ja gar nichts mehr sagen mittlerweile. Und vielleicht ist das ja was, worüber ihr mit uns auch noch hier auf der Bühne reden wollt, weil eine Möglichkeit, um am Podcast teilzuhaben, ist, wir müssen das kurz für die Leute beschreiben, die nicht da sind. Also wir sitzen hier auf einer ziemlich coolen Bühne. Wir haben hier einen Teppich, der hat keine Fransen, aber den kenne ich aus unserem alten Wohnzimmer in unserer Plattenbauwohnung. So sahen die da auch aus. Und dann sitzen wir beide auf so Drehstühlen. Ich drehe mich auch die ganze Zeit ganz nervös. Und es gibt so ein goldenes Sofa, wo man sich raufsetzen kann. Die Leute aus dem Publikum können nach vorne kommen, jederzeit. Ihr dürft jederzeit nach vorne kommen und sagen, wir wollen mit euch mitreden. Das würde uns natürlich sehr freuen, weil das hört man in einem Podcast ja auch, ja. Wenn ihr hier nach vorne kommt.
Eine Korrektur und eine Ergänzung. Korrektur, das ist keine ziemlich coole Bühne, das ist eine richtig coole Bühne, würde ich sagen. Ich hatte das Vergnügen, vor 2 Wochen auch hier zu sein und ich fand es da schon sehr cool. Es war mein erstes Mal vor 2 Wochen und ich finde die Bühne sehr, sehr cool. Und deswegen war es uns auch total wichtig, hier Videomitschnitte zu haben, weil einfach das Setting richtig, richtig cool ist. Deswegen vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und auf dieser schönen Bühne aufnehmen dürfen. Und das zweite ist, dass wir das heiße Sofa nennen. Ihr könnt auf das heiße Sofa und dann könnt ihr mitsprechen, wenn ihr möchtet.
Genau. Dass wir hier sein dürfen, da müssen wir uns unbedingt bei Claudia Arndt bedanken, von der WTU. Ich sehe sie gerade nicht. Da vorne sitzt sie.
Direkt vor dir.
Da vorne sitzt sie. Die passt auf, genau. Die ist komplett in Blau gekleidet, die Claudia. Das ist aber auch eine schöne Farbe. Genau. Und gestern waren wir beim Ostbeauftragten und da haben wir festgestellt, dass du fast überall da gespielt hast, in irgendeinem Fußballverein, den er auch kannte. Hast du mal bei Energie Cottbus gespielt?
Nee, aber oft genug gegen Energie.
Okay. Wie war das? So mit den Fans und so?
Immer ganz gut eigentlich. Also es gibt andere Städte, wo ich andere Erfahrungen gemacht habe. Kann natürlich Zufall sein, dass es dann hier bei mir so gewesen ist, wie es gewesen ist. Das heißt, ich habe hier eigentlich keine einschneidenden Erfahrungen gemacht, aber dann eben in Leipzig, Magdeburg, Schwerin, Rostock, Frankfurt oder Eimer, genau. Aber wir haben auch scheiß Erfahrungen im Westen gemacht. Das ist immer ganz wichtig auch zu sagen.
Genau, Özgür hat mal Profifußball gespielt. Schon?
Berufsfußballer.
Berufsfußballer. Genau. War mal Berufsfußballer. Und wenn man dann bei BFC Dynamo spielt, dann muss man auch gegen Energie Cottbus spielen. Zum Beispiel.
Ja, also in der Saison nicht. Aber ich habe auch nicht nur für den BFC Dynamo gespielt. Ich habe auch drei Jahre, glaube ich, insgesamt für TSG Neustrelitz gespielt in Mecklenburg-Vorpommern, was ja relativ nah an der Grenze zu Brandenburg ist, anderthalb Jahre in Alt-Lüdersdorf, auch wieder im Kreis Oberhavel. Genau, und da haben wir natürlich auch gegen und mit diversen Mannschaften dieser Region gespielt.
Ich habe nur gute Erinnerungen an Cottbus. Ich bin Borussia Dortmund-Fan und das erste Heimspiel, erste Bundesliga von Energie war gegen Dortmund. Und wir hatten nur noch Karten für den Energie-Fan-Block und standen da im Dortmund-Trikot. Wir haben 4-1 gewonnen. Was war nett. Die waren einfach froh, dass sie in der ersten Liga waren. Ja. Meinte der eine auch. Alles gut. Wir sind erste Liga. Alles gut.
Ja, es gibt natürlich diese unschöne Geschichte, dass der damalige DFB-Präsident Meier Vorfelder, muss es gewesen sein, mit Blick auf Energie Cottbus und mit Blick auf die Kaderzusammenstellung beim Energie Cottbus oder bei Energie Cottbus gesagt hat, dass zu viele Ausländer in der Bundesliga spielen.
Genau, das ist ja also so, dass tatsächlich Cottbus mal eine rein gebürtig nicht deutsche Fußballmannschaft hatte. Ja. Ich glaube, das war so 97, 98 so ungefähr die Zeit.
Kann sein, spät und Ende der 90er oder Anfang 2000, aber ich glaube Ende der 90er.
Genau, was ja so ein bisschen kontraintuitiv ist vielleicht zu den Erzählungen über Cottbus.
Absolut. Ja. 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 Und damit leiten wir über zum Hut, oder?
Ja.
Du darfst ziehen.
Ich darf ziehen.
Du bist der Ziehfee.
Mit meinen kurzen Armen. Ziehen heißt, ich muss auch vorlesen oder liest du vor?
Ich kann gerne vorlesen. Jetzt hast du die längste Frage gezogen.
Nee, einfach den größten Zettel.
Ja. Das ist die Frage, die wir zuletzt oder als allerletzte bekommen
haben. Das ist jetzt das, was mich wirklich echt herausfordert, nämlich als jemand, der...
Das ist eine Person, die den Podcast schon mal gehört hat.
Okay.
In Folge 6, Ostmigrantische Analogien, okay. Ostmigrantische Allianzen, sprachen sie von Overperformen. Trifft das auch auf Sie zu? Sie scheinen viel erreicht zu haben, zum Beispiel die Abschlüsse. Glauben Sie, Sie wären auch so weit gegangen, wenn Sie nicht ostmigrantisch wären?
Na dann, beantworte mal.
Nee, ich habe ja die Frage gestellt.
Ach so, okay. Wir haben darüber auch schon tatsächlich auch in irgendeiner anderen Folge gesprochen. Ne? Als wir hier vorgestellt wurden, hat Claudia uns ja als Doktor Daniel Kubiak und Dr. Özgür Özvatan vorgestellt. Und ich zum Beispiel hab Schwierigkeiten damit, so vorgestellt zu werden. Weil ich das irgendwie aus so wahrscheinlich, ne, so von meiner Herkunft, ich bin der Erste, der studiert hat, anderthalbste, der studiert hat, bei Weitem der Erste, der eine Promotion abgeschlossen hat und das dann auch noch alles an der Humboldt-Universität. Und das ist mir bis heute irgendwie unangenehm, als Doktor vorgestellt zu werden. Und tatsächlich in dem Ort, an dem ich jetzt lebe, bin ich auch viel in so eher alternativen linken Subkulturstrukturen drin. Und da wird mir das auch ganz häufig so, da wird das so problematisiert. Ja, der Herr Doktor kommt.
Weil du auch so abgehoben bist.
Genau, ja, also ich meine, ich bin da dann am Strand und wir waren alle nackt und so, aber dann kommt jemand und sagt, Herr Doktor,
ist ein bisschen wie bauen bei, dir eine Behandlung?
Ein bisschen wie bei Loriot. Nee, und gleichzeitig, glaube ich, ist es bei mir nämlich eben nicht, ich würde nicht sagen, dass ich overperforme, sondern bei mir ist es, glaube ich, eher so, und ich glaube, dass es auch was Ostdeutsches ist, dass immer einfach, meine Chefin hat es mal gesagt, es kommt immer ein Zug vorbei und man steigt halt immer ein. So. Und wenn man eingestiegen ist, dann steigt man halt auch nicht wieder aus, sondern dann fährt man halt bis zum Ende. Ne? Und wenn man halt so eine Promotion beginnt, das war bei mir ja sehr zufällig, dann, ich musste die Promotion beginnen, weil ich einen Job bekommen habe an der Uni und dann verpflichtet man sich zu promovieren. Hab ich tatsächlich unterschrieben. Und diese Verpflichtung war dann für mich irgendwie so ein, ich habe mich verpflichtet, also muss ich es ja auch machen. Die da oben haben gesagt, ich muss das machen, also mache ich es auch. Und das tatsächlich, glaube ich, bei mir viel eher der Grund ist, promoviert zu haben, als dass ich overperformen wollte.
Aber
wie war das?
Das war ja jetzt die Genese quasi. Ja. Die Frage ist ja, ob du das heute noch machst. Also ob du heute noch overperformst und wenn ja, wann und wo? Na, oder? Ist die Folgefrage richtig formuliert?
Danke. Ja, ein Daumen ging hoch.
Ja.
Ich würde sagen, ich overperforme nicht.
Nein?
Ich habe so diesen Leistungsgedanken irgendwie nicht tatsächlich.
Aber du bist meinungsstark auf in den sozialen Medien.
Ich habe eine Social Media Sucht entwickelt. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe vor 2 Jahren begonnen auf Twitter zu sein. Und dann gab es diesen einen Tweet, da ging es damals um die Silvesternacht in Neukölln. Schöneberg eigentlich, wenn man ehrlich ist, in Schöneberg.
In ganz Deutschland.
In ganz Deutschland. Und
Männer, die zu viel trinken und Scheiße bauen.
Genau, und dann hatte jemand im Deutschlandfunk gesagt, dass früher hat es sowas nicht gegeben. Diese Gewalt ist was Neues, ist ein neues Phänomen. Und da habe ich gedacht, das ist ja irre. Also wie kann jemand in Deutschland, also mit einer NS-Vergangenheit, ein Land mit einer NS-Vergangenheit sagen, dass es früher weniger das gab, dass Männer gewalttätig sind und also ne, so brutale Gewalt ausüben. Und tatsächlich wissen wir auch, dass die Kriminalität, also gerade Gewaltkriminalität rückläufig lange Zeit war. Ich glaube, da gibt es gerade so ein bisschen so eine Talsenke. Und da habe ich dann so einen Tweet gemacht und der wurde dann geteilt von sehr gewichtigen Leuten auf Twitter. Und das ging dann ziemlich hoch. Also man konnte richtig beobachten, wie dann die Likes hochgehen und dann entwickelt man so eine Sucht. Das stimmt. Also ich will schon gern gehört werden.
Ja.
Aber nicht, um damit Erfolg zu haben, sondern um gehört zu werden. Gerade ja. Auch, weil ich schon tatsächlich denke, ich weiß nicht, wie ihr das hier im Publikum seht, dass es schon wichtig ist, dass eben tatsächlich auch ostdeutsche Stimmen gehört werden. Morgen bin ich dann beim WDR 5. Die wollen mit mir über die ostdeutsche Seele sprechen.
So. Ja, gibt uns mal ein bisschen Futter über die ostdeutsche Seele.
Ja. Jetzt, Claudia, kommt auf einen heißen Stuhl.
Ich dachte schon, wenn Studierende so gut sind, wir haben das nämlich anders abgesprochen, ihr solltet vorkommen. Aber da muss ich natürlich ein bisschen vorführen. Ne? Ja. Okay, erstmal um das einzuordnen.
Was jetzt? Wir haben schon so
mit
viel
dem,
gesagt.
Mit dem, ja, genau. Mit dem es wurde so, genau. Und aber, dass dir das unangenehm ist, die Folge unter anderem von den vielen, die ich gehört habe, aber ich glaube, das war die mit Henrik Bolz. Mhm. Da habt ihr beide davon gesprochen, dass das halt eine Eintrittskarte ist und dass euch das schon wichtig ist, auch das zu benennen. Deshalb.
Das hat Özgür gesagt.
Ach so, dann hat es nur Özgür gesagt. Ja. Ich vor euch beide gesprochen, okay. Ja. Gut. So, aber worauf wollte ich hinaus? Genau, was ist denn diese Seele, wenn die WDR? Wie bereitest du dich denn jetzt darauf vor, wie bereitest du dich darauf vor, darauf zu antworten?
Ja, und vor allen Dingen habe ich 5 Minuten Zeit. Also ich soll in 5 Minuten dem WDR-Publikum die ostdeutsche Seele erklären. Es gibt natürlich, das ist ja das Gute beim öffentlichen Rundfunk, ist ja, dass es ein Vorgespräch gibt. Da konnte ich jetzt schon ein paar Punkte anbringen. Und es wird morgen interessant, ne? Also weil sie wollte dann auch sofort über Europawahl reden. Ich habe gesagt, also ehrlich gesagt sind die Kommunalwahlen für Leute hier vor Ort, also ich widersprecht mir, aber ich finde die Kommunalwahlen noch relevanter, weil die Europawahl, das hat auch Relevanz für den Osten, gerade was Subventionen betrifft, so Europaprojekte betrifft. Aber ich würde sagen, die Kommunalwahlen sind die hier viel mehr besprochen werden. Das sieht der WDR 5 aber gar nicht. Dass das relevant sein kann hier. Mal gucken, ob ich das morgen alles unterbringe. Sie will über die ostdeutsche Seele reden, ich will über sozioökonomische Unterschiede reden. Also mal gucken, wie wir das so unterbringen.
Naja, jetzt bist du aber schön rumgefischt. Also welche Seele denn? Was könnte denn eine Seele sein? Also, wie kann man denn darauf antworten?
Ja, aber die Frage ist ja Quatsch, ne? Also ich habe zu ostdeutschen Identitäten in der Nachwendegeneration geforscht. Und meine Chefin, selber ostdeutsche Professorin, hat mich immer gefragt, wie sieht denn jetzt diese Identität aus? Und ich habe immer versucht, ihr zu erklären, dass das nicht das ist, was ich beforsche. Ja, es gibt nicht, erstens mal gibt es nicht die ostdeutsche Identität, sondern wenn, dann sind es Identitäten, verschiedenste Identitäten. Und dann ist Identität ja etwas, was fluide ist und immer wieder sich verändert. Und Interaktion entsteht. Hier im Podcast bin ich der Ostdeutsche, zu Hause bin ich aber der Vater. So, oder der Sohn. Wenn ich in manchen Gesprächen mit meiner Familie spreche, dann rede ich wie der Wessi. Sozusagen, da geht ja, ist die Identität ja fluide und deswegen ist die Frage natürlich Quatsch. Also die Frage nach der ostdeutschen Seele, die man irgendwie erklären könnte, ist Quatsch.
Na, wir machen ja auch so ein bisschen Transferformat. Also was ist denn dann Role-Making und Role-Taking in dem Fall? Es ist jetzt so ein bisschen so, sozialwissenschaftlicher Sprech, aber uns ist es halt genau wichtig, nämlich ein Stück weit...
Dann musst du mir erstmal Role-Making und Role-Taking erklären.
Naja, gut, dann würde ich dich als Studierende zurückfragen, was würdest du denn erstmal assoziieren? Also des Englischen bist du ja erstmal mächtig.
Achso, du fragst mich jetzt, was ich meine mit Role-Making. Ne? Man nimmt die Rolle an oder man gibt sie, ne? So, man spielt eine Rolle. Genau. Darauf willst du hinaus. Mhm. Aber ich würde ja sagen, es gibt diese ostdeutsche Seele nicht. Also es ist. Also, okay, ich meine, klar, also ich spiele natürlich dann die Rolle des ostdeutschen Ostdeutschlandforschers. Richtig. Okay, ich verstehe. Und du meinst, und wenn ich da hingehe als Ostdeutschlandforscher, dann bediene ich auch, also ich müsste absagen eigentlich.
Na ach, das ist doch genau der Punkt, den Claudia macht, dass du halt, du sprichst ja auch heute offensichtlich darüber, um irgendwie eine Strategie zu entwickeln.
Wir üben.
Genau, und wie du Punkte setzt, um die Person gegenüber dazu zu bringen, zu fragen, ach, wie meinst du das eigentlich? Und dann die Zeit und den Raum hast, das zu
okay, elaborieren. Also du willst, dass ich die WDR-Reporterin, Moderatorin, dass ich ihr eine Gegenfrage stelle?
Nee, du setzt einen Punkt, den sie nicht verstehen kann, okay. Damit sie dann fragt, wie meinst du das eigentlich? Okay. Und dann hast du ein bisschen Raum, um das zu erläutern, was du meinst.
Okay,
um zum Beispiel über Identitäten zu sprechen. Oder die Seelen
jetzt, zu genau, sprechen. Aber ich meine, das mache ich ja sowieso die ganze Zeit. Aber jetzt komme ich mir vor, wie auf dem heißen Stuhl.
Ja, das war abgesprochen zwischen ihr und mir.
Özge, du hast die Frage noch gar nicht beantwortet mit dem Overperformen. Das
habe ich gut hinbekommen, oder?
Weil du performst ja schon. Du warst Leistungssportler.
Genau, also ja, also von außen betrachtet bin ich ein klassischer, also ne, von außen betrachtet, das ist nicht meine Selbstbeschreibung, ein Overperformer. Das liegt natürlich auch daran, dass ich halt diesen in meiner Biografie diesen Fußballaspekt habe, dass ich irgendwie durch Wochen gegangen bin, wo ich täglich 5-mal trainiert habe. Das macht etwas mit einem Menschen, irgendwie an die Leistungsgrenzen zu gehen und zu denken, dass das die Art und Weise, wie ein Mensch leben sollte. Ohne zu werten, dass das gut ist. Und jetzt komme ich zu dem Overperformance-Teil in meiner aktuellen Rolle. Ich würde behaupten, dass ich damit spiele, auch mit dem Titel. Ne? In dieser Runde ist mir der Titel scheißegal. Aber es gibt bestimmte Runden, wo ich mir das nehme. Und mir auch bewusst nehme, dass die Leute mich mit meinem Titel ansprechen. Wenn ich in Räumen bin, wo diejenigen sind, die in den letzten Jahrzehnten in Machtpositionen waren. Die sollen bitte mich mit dem Titel ansprechen und die sollen sich gar nicht erst wagen, das nicht zu tun. Und das mache ich auch mit bestimmten Redaktionen, nicht mit allen Redaktionen. Mit bestimmten Redaktionen mache ich genau das, weil ich mir Dinge nehme. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, das nicht einfach nur so zu leben, sondern strategisch damit umzugehen. Wenn mich PolizistInnen anhalten, dann ist es mir wichtig, dass mein Titel auf meinem Ausweis steht. Vor allen Dingen, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, habe ich keinen Bock, dass sie mich so behandeln, wie sie es normalerweise machen, wenn sie keinen Titel sehen würden. Weil das habe ich ja erlebt. Ich weiß ja, wie ich behandelt werde mit meinem Namen ohne Doktortitel. Und ich weiß mittlerweile auch, wie sie mich behandeln mit Doktortitel. Wenn es diese Unterschiede nicht gibt.
Gibt es diese Momente, wo sie denn wirklich deinen Ausweis sehen und das verändert sich, das Verhalten? Ja.
Absolut.
Ja.
Also vor allem, wenn sie dann irgendwie noch, wenn die Kinder dabei sind, dann erst recht. Aber auch wenn sie nicht dabei sind, es macht leider einen Unterschied. Und wenn ich weiß, dass es leider einen Unterschied macht, dann geht es natürlich darum, sich das zu nehmen und die anderen nicht damit durchgehen zu lassen. Deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, aber mit großen strategischen Anteilen.
Aber dann haben wir da sozusagen auch einen Unterschied herausgearbeitet, ne? Also weil offensichtlich kann ich mich, ich bewege mich ja relativ viel in Berlin und ostdeutschen Bundesländern, habe ich dieses Problem eben nicht, ja? Also es gibt selten den Moment, in dem ich das Gefühl habe, dass ich nicht akzeptiert werde als Person oder als Individuum und deswegen brauche ich das nicht. Also das haben wir schon mal eine ostmigrantische Nicht-Analogie herausgearbeitet.
Differenz.
Vielleicht eine Differenz.
Ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, ich meine, ist halt am Namen schwierig zu erkennen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es dann migrantische PolizistInnen sind, ohne alle unter einen Kamm zu scheren, dass da sicherlich auch einige dabei sind, die meinen, sehr viele negative Erfahrungen mit Ostdeutschen gemacht zu haben oder in Ostdeutschland gemacht zu haben. Und wenn sie das irgendwie identifizieren würden, zum Beispiel an deinem Autokennzeichen, dann könnte das eine Rolle spielen. Es gibt ja, ich meine, ich bin in West-Berlin aufgewachsen mit den abwertenden Abkürzungen über ostdeutsche Kfz-Kennzeichen. Und dann habe ich selbst in der Region
gespielt. Was hat Cottbus eigentlich? Gibt es da auch einen irgendeinen Spitzname für CB? Also weil MOL ist meine Oma lenkt.
OHV?
Ah. OHV ohne Verstand. Aber Cottbus, gibt's da was? B ist die Bulette,
ne? Schau mal ins Publikum.
Alle schütteln den Kopf.
Nee, also ich könnte jetzt auch nichts sagen.
Zu wenig westdeutsch sozialisierte.
Okay, wir müssen mindestens bis zum Ende dieser Folge uns ein negative Assoziation mit CB überlegen noch.
Ich weiß was mit SPN, aber ich kann es auch nicht mehr genau nach rekonstruieren.
Ja, ist bar jeder Vernunft.
Und für TF gibt es auch mittlerweile was. Teto Fleming.
Ist was für Potsdam-Mittelmark?
Nee, fällt mir auch nicht ein.
Tja, ganz viele Felder, die erforscht werden möchten von Studierenden.
Genau. Und gute Überleitung, Özgür.
Zu?
Zu. Blick ins Publikum. Ich würde tatsächlich einladen, mal auf die heiße Couch.
Ja, kommt nach vorne und bis dahin nehmen wir uns noch eine Frage.
Genau.
Und du kannst
da
ja
kommt
auch
schon eine Person.
Ach, guck mal, da kommt jemand. Ja, dann nehmen wir uns keine Frage. Dann
ja, darf ich auch mal ziehen?
Ja, klar.
Aber jetzt nicht, aber nicht jetzt, nicht jetzt.
Nein, jetzt bist du hier. Sag erstmal, weil Claudia wusste mal, wie sie heißt.
Guten Tag, ich bin ein Thorsten. Muss reichen. Die ostdeutsche Seele spruchst du an.
Ja.
Und du hast nichts dazu gefunden. Das war eine Sache, die ich versetzte mich da zeitlich ein bisschen zurück. Ich habe in Cottbus schon 59 Lenze erlebt. Rate mal, wie alt ich bin.
Vielleicht ungefähr so alt? Bisschen.
Ich war 2 Jahre in Leipzig.
Ah ja.
Gut.
Gut geschätzt.
Danke.
Du Overperformer. Also er, weil er so gut geschätzt hat.
Hast du gemerkt, dass ich jetzt rede?
Ja, habe ich gemerkt.
Bitte. Okay. Nee. Ich habe in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, ein dreistöckiges, also Parterre, erster Stock, zweistöckiges. Und da hat jeder jeden gekannt. Und ich weiß nicht, ob das der Zeit geschuldet ist, dass es jetzt nicht mehr so ist. Beziehungsweise nach der Wende kam mir so vor, dass das abbaute. Ich hatte jeden gekannt. Ich war bei Frau Matschke, ich war bei Frau Schubert unten geklopft, Bonbons gekriegt. Gut, ja, da war ich kleiner. Und im Nachbarhaus kannten wir alle, auch links und rechts von dem Haus. Gegenüber war es schon ein bisschen schlechter. Da hatten wir nur die Kinder per Namen, die da gewohnt haben, mit denen haben wir zusammen gespielt. Das hörte aber dann kurz nach der Wende auf, oder vielleicht schon ein bisschen eher, als die Hochhäuser am WK 13 wuchsen. Da bilde ich mir ein, da war der Bekanntheitsgrad untereinander nicht mehr ganz so groß. Das zur Seele von.
Aber glaubst du wirklich, dass das Seele ist? Sind das einfach die sozioökonomischen Bedingungen?
Wir müssen differenzieren, was meinst du jetzt mit Seele? Wenn du jetzt körperlich Seele, da können wir Astralleib und Ätherleib und alles so in Geschichten reinknallen. Aber es geht um die Charakteristik des Ostdeutschlands allgemein. Mhm. Und das ist mir in dem Moment zuerst eingefallen. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Aspekte, die das auszeichnet, die das bezeichnen. Aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist und dachte ich, könnte man vielleicht so einen kleinen Einwurf machen.
Mhm. Und gleichzeitig glaube ich eben doch, dass es viel mit ökonomischen Bedingungen zu tun hatte. Ne, die Gesellschaft, in dem es viel Tausch gab, viel Beziehung brauchte.
Beziehung.
Ne, also in dem man Dinge nicht über Geld regeln konnte, als das Tauschmittel, das Medium dazwischendurch. Ich kenne das genauso, wie du es beschreibst. Ich bin nicht 59 Jahre oder 61, sondern ich bin 82 geboren und ich habe es als Kind genauso erlebt. Und ich habe 89, 90 auch genauso erlebt, dass es sofort aufhörte. Also, dass die gleiche Hausgemeinschaft auf einmal nicht mehr miteinander gesprochen hat.
Wir haben unten gemeinsam gefeiert.
Bei uns war das nicht mehr so. Und ich glaube, dass das eben viel damit zu tun hatte, dass das Geld dann viele Dinge geregelt hat, die vorher nicht geregelt waren. Deswegen bin ich mir eben so unsicher, ob das nicht das Mentalität ist oder ob das nicht eher, also ne, wenn man jetzt mal Seele übersetzt in Mentalität, oder ob das nicht doch eher Struktur war und Notwendigkeit.
Gut, der Cut kam aber tatsächlich zur Wende. Und deswegen würde ich so ein bisschen damit spielen. Mhm. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht ganz sicher, was noch alles mit einer Rolle spielt. Aber was ich mir noch notiert hatte, euch beide betreffend, Worin habt ihr promoviert? Habe ich das nicht mitgekriegt oder ging das unter?
Beide an der HU, ja. am gleichen Institut.
Thema?
Soziologie, Identitäten und Soziologie.
Genau. Du weißt ja genossen Bescheid über Seele.
Ja, es geht ja darum, ich glaube, es geht eher darum, dass in einem sehr kurzen Zeitraum, der dir gegeben wird von einer Redakteurin, eine Antwort zu finden, die nicht reduzierend ist und das abbildet, diese Pluralität abbildet, und dafür hat er denn eben nicht die Zeit. Und deswegen ist es
so. Dann nimm die Hausgemeinschaft. Ja. Das wird gut, ja.
Ja, aber ich bin da nicht, ich glaube, dass wir zu häufig denken, dass das was mit so Mentalität oder Identität oder Seele oder was auch immer man für einen Begriff benutzt, zu tun hat, und viel zu wenig übersehen, die Strukturen übersehen, in denen das stattgefunden hat. Weil dann müsste es nämlich, also wenn es eine Seele ist, also ne, was in uns eingeschrieben ist, was wir machen, weil wir Ostdeutsche sind, dann hätte es ja auch vor 1949 und nach 1989 auch wirken müssen. Und das haben wir nicht gesehen. Gleichzeitig, und das würde ich dich gerne fragen, Özgür, glaube ich nämlich auch, dass du so eine ganz ähnliche Geschichte erzählen kannst aus den Hausaufgaben,
in denen du aufgewachsen bist. Ich meine, ja, also es war eine Siedlung mit so sechsstöckigen Häusern, und es hat sich natürlich an diesem Community-Gefühl, ne, nachbarschaftlich, irgendwie die Kinder, du weißt gar nicht, wo die Kinder sind, weil die irgendwie bei irgendeiner Nachbarin, bei irgendeinem Nachbar sind. Genau das hatten wir vor 89 und auch danach. Also bei uns war das eine Kontinuität. Die Kontinuität hat sich verändert, als die Mietpreise angestiegen sind. Damit sind dann ganz viele der NachbarInnen mussten quasi ausziehen, und deswegen bin ich so, also was West-Berlin angeht, was die Ecke betrifft, in der ich gewohnt habe oder wo ich aufgewachsen bin, würde ich ganz klar sagen, die sozioökonomische Entwicklung, Mietpreise, haben dazu geführt, dass dieses Gemeindegefühl zerstört wurde. Und es ist tatsächlich so, dass, also meine Eltern sind jetzt seit 2011 in der Türkei, und die kommen nicht nach Berlin, weil halt all ihre, dieses nachbarschaftliche Gefühl, das wurde damals zerstört, und die haben halt keinen Bock, irgendwie für die eine Person nach Rudow zu fahren und für die andere in die andere Ecke der Stadt, und ne, das ist halt, die sind alle zerstreut, und das hat für die total viel kaputt gemacht. Und es war aber ökonomisch getrieben bei denen. Das ist nicht repräsentativ, ist klar. Aber bei denen war das ganz klar. Also unser Gemeinschaftsgefühl in dieser Nachbarschaft wurde ökonomisch zerstört. Und jetzt, wenn ich in diese Nachbarschaft zurückgehe, dann ist die halt maximal gentrifiziert. Meine Nichte, weil mein Bruder und seine Frau diesen ökonomischen Aufstieg erlebt haben, können sie es sich leisten, dort zu wohnen, trotzdem zur Miete. Meine Nichte geht auf meine Grundschule, und diese Grundschule ist einfach maximal verändert. Und die ganze Umgebung der Grundschule ist maximal verändert. Es ist eben nicht mehr so, dass da 80-90% migrantisch sind, sondern andersrum.
Wie ist das hier in Cottbus mit den Veränderungen seit 1990? Ich meine, wahrscheinlich kann man das hier auch erzählen, dass seit 1990 ist es maximal verändert.
Bei mir persönlich hat sich das soziale Gefüge drastisch geändert. Hm. So mit Heiraten und Kinder und Hof und Haus. Okay. Und deswegen hat sich's eklatant geändert. Gut, nicht gleich zur Wende, das war 91 erst. Aber da will ich jetzt aus persönlichen Gründen nicht genau drauf eingehen, obwohl es interessant wäre für euch, mit Sicherheit. Ich könnte ein paar Dinge erzählen. Aber
das machen wir dann nachher beim Bier.
Du trinkst doch gar nicht.
Ja, man sagt es doch so. Na gut, alles klar. Bei der Fritz-Cola.
Ach so, man schert nicht unterm Kamm, sondern über den Kamm.
Habe ich unterm gesagt?
Das ist schon lange, ja.
Ja.
Ich achte auch nie auf alles, was ich sage.
Ja.
Du kannst mich morgen fragen, was ich hier gesagt habe. Ich weiß kein Wort
mehr. Ja, das was ich vor 7 Minuten gesagt habe.
Das Gute ist, wir haben es aufgenommen. Und dann kannst du dich immer anhören.
Schön. Ja, jetzt müsste man vielleicht nochmal ganz kurz definieren, was ist die Seele im Menschen? Und vielleicht kann man dadurch Ableitung schaffen, was Ostdeutsch und Westdeutsch ist. Kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich nur weiß, dass es einen Film gibt, der heißt 21 Gramm, womit die
mit John Payne.
Das sind
oder von John Payne.
Genau. Und die 21 trennen uns beide jährlich auch, ne? Das ist auch so eine Sache, aber okay. Gibt's noch mehr Parallelen zu 21? Das Produkt der beiden Märchenzahlen? Und wie viel Prozent Sauerstoff sind in der sauberen Luft enthalten? 21.
21.
Wow.
Okay.
Ja, ja, klar. Gut. Hier ist Konkurrenz.
Bitteschön. Na klar.
Also wir haben nur ein Mikro.
Ich muss mich erstmal akklimatisieren hier.
Sehr interessant. Wollen wir jetzt weiter die 21 zerlegen?
Ja, ich bin still.
Das wunderschöne Wort Bananennasen, Maldonado, ist deswegen so wunderschön, weil es wie viele Buchstaben hat?
21.
Ich habe nicht nachgezählt.
Das ist unklar.
Wahnsinn,
ne? Wie viele Zacken hat der Kronverschluss einer Bierflasche?
Du bist dran. Du.
Naja, es ist ja jetzt.
Dann höre ich auf.
Für mich hat es sich gerade so ein bisschen ausgequist.
Gut.
Wenn es immer die gleiche Antwort ist.
Zumindest. Bist du jetzt warm?
Ja.
Dankeschön.
Ja.
Okay. Hi, ich bin Alexandra. Ich wende mich jetzt erstmal zu dir. Okay. Können wir du sagen?
Bin ich, Daniel. Wir sehen die Leute im Podcast ja nicht. Deswegen beschreiben wir immer kurz.
Ja, das macht einen schönen Spannungsbogen.
Genau.
Okay. Also, ich habe dich das erste Mal gesehen und gehört vor 4 Jahren. Da warst du, ich glaube, ganz frisch promoviert.
Das kann sein.
Das war auf einem gigantischen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Kannst du dich noch erinnern, wo das war?
Göttingen.
Top. Sehr gutes Erinnerungsvermögen.
Mit Hanna und Naika und Kathleen.
Genau. Da habt ihr schon richtig gut performt. Und ich bin ja auch Wissenschaftlerin. Und ich würde so sagen, ab damals hat dieses Thema eine ziemliche Konjunktur genommen. Mhm. Würdest du das auch so sehen?
Es sind immer so 5-Jahres-Intervalle, ne? Ja.
Okay, die
es Zyklen, Es war mal zwischendurch ein bisschen ruhiger, aber jetzt seit 24 geht es wieder los.
Okay.
Immer wenn
okay.
so Wahlen sind auch.
Ja gut, das stimmt. Ja.
Gerade in Ostdeutschland, ne? Landtagswahlen.
Ja. Ja.
Du kennst jetzt ja sozusagen dieses Thema von innen, von außen, von mittendrin. Wie findest du denn eigentlich da die Wissenschaft, den Anteil, den die Wissenschaft da hat? Ihr seid beide Wissenschaftler. Wie seht ihr denn das? Seid ihr der dankbar?
Hui. Naja, ich bin ja der Wissenschaft dankbar dafür, dass sie mich beschäftigt.
Das okay, ist, darüber hinaus?
Dass sie mein Broterwerb
und
ist.
Und euch also, dankbar dafür, dass ihr zahlt.
Ja, genau, mit Steuergeldern. Vielen Dank. Vielen Dank. ich habe da so viele Antworten darauf. Mir fällt zuallererst erstmal ein, dass als ich damals 2015 eher durch Zufall das zum Thema gemacht habe, es war wirklich Zufall, weil Johannes Stemmler, den man hier glaube ich in Cottbus manche von euch auch kennen, der hatte eingeladen zu einem Imitation Game, daran sollten wir teilnehmen und dort sollten Leute imitieren, die anderen zu sein, also Ostdeutsche sollten imitieren, Westdeutsche zu sein und andersherum und ich bin dahin und fand es total interessant und danach meinte der, na, das kann doch deine Promotion sein. So bin ich zu diesem Thema dann gekommen und damals war das tatsächlich so, und Johannes meinte dann immer, und dass ihm immer gesagt wurde, mach bloß nicht zu Ostdeutschland, damit machst du keine Karriere. So. Und zu der Zeit würde ich auch sagen, war das tatsächlich so. Dass das eigentlich ein Thema war, wo ganz, ganz viele gesagt haben, das ist doch eh schon vorbei, das interessiert keinen mehr. Gleichzeitig haben Sandra Matthäus und ich 2012 einen Rotkäppchen-Salon ins Leben gerufen. Wir dürfen das nicht mehr so nennen, weil Rotkäppchen uns abgemahnt hat. Wir dürfen es nicht mehr Rotkäppchen-Salon nennen. Also den sogenannten Rotkäppchen-Salon und dort uns WissenschaftlerInnen eingeladen haben, die mal so anders über Ostdeutschland forschen als das, was wir bisher kannten, weil bisher kannten wir eigentlich immer nur so quantitative Sozialforschung, das kennen wir eigentlich bis heute, die immer so gefragt hat, wie weit der Osten noch weg ist vom Westen. Ja, also so eine Vermessung des Ostens, aber eigentlich nie so eine Tiefenanalyse, was da eigentlich wirklich los ist und was es da für Interaktionen gibt und so. Deswegen würde ich einerseits sagen, nein, ich bin der Wissenschaft nicht dankbar, weil das sehr stark die Forschung über den Osten geprägt hat und dann natürlich diese ganze Historikerforschung, die immer sehr stark erstmal auf SED-Diktatur und so fokussiert war, was wichtig ist, was unbedingt auch, wo es glaube ich auch immer noch Punkte gibt, wo man hingucken kann, aber zum Glück auch in der Geschichtswissenschaft mittlerweile auch andere Aspekte. Diese eine Forschung, die ich total toll, von der ich mal gehört habe, wo jemand den Inhalt von Westpaketen beforscht. Total spannend, ja. Also das ist doch total interessant. Was haben die? Ich muss immer dran denken, dass meine Mama Mädchenname sagt man ja Albrecht. und es gab Verwandtschaft in Titisee Neustadt und die haben immer ein Paket geschickt. Und meine Eltern haben bis 1990, also meine Mama hat bis 1990 gedacht, dann schicken uns die den tollen Albrecht-Kaffee, weil wir ja Albrecht heißen. Ist das nicht toll? Und dann kam 1990 und der Besuch im Aldi und dann war halt klar, okay, das war der billigste. So, ne? Also so eine Sachen zu beforschen, sind ja total spannend. Ja, ich meine, es gibt natürlich jetzt ein paar WissenschaftlerInnen, die die es geschafft haben, neue Debatten auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Also ich denke da vor allen Dingen an Steffen Mau, der da so als Zeitprojekt auch ein bisschen sich mit dem Osten beschäftigt und ich glaube auch jetzt, bald auch ein neues Buch herausbringt, wo er sagt, dass wir eben auch, das so, ne, dass der Osten anders bleibt und wir eben nicht mehr diese Annäherung bemessen müssen. Ich bin ja jetzt höre ich mal auf, gleich zu reden, ich bin ja jetzt Migrationsforscher, ich bin ja in einem Migrationsforschungsinstitut und das ist natürlich ganz gut, weil da auch wieder Sachen so zusammenpassen, weil man da durchaus zusammen Sachen angucken kann. Bist du der Wissenschaft dankbar, Özgür?
Grundsätzlich natürlich und ich bin auch, ich finde es in den aktuellen Zeiten extrem wichtig, auch diese Dankbarkeit auszudrücken, weil Wissenschaftsfreiheit momentan massiv unter Druck steht in diesem Land. Deswegen finde ich das ganz wichtig, das ganz klar zu benennen. Das ist natürlich bin ich der Wissenschaft dankbar. Ich bin natürlich aus ökonomischen Gründen dankbar. Ich bin aber auch aus ideologischen Gründen dankbar. Wir schaffen Wissen und dann gibt es eben, das haben wir in einem Podcast auch mal besprochen, welche Rolle gerade Geisteswissenschaften haben können und sollten. Und wir zwei sind eher auf der Seite derjenigen in den Geisteswissenschaften, die eine hohe Verantwortung darin sehen, das Wissen, das wir produzieren, in die Gesellschaft zu transferieren.
Transfer, Claudia.
Transfer. Genau, Transfer. Natürlich idealerweise in einem Setting, dass das transdisziplinär in Anführungszeichen passiert, dass wir gemeinsam mit der Gesellschaft unser Wissen in die Gesellschaft hineintragen, also dass wir solche Austauschformate haben, wo wir dann mit den Menschen darüber sprechen, was wir glauben, gelernt zu haben durch unsere Forschung. Und dann gibt es andere, die das überhaupt nicht toll finden, die dann eben die als geisteswissenschaftliche ProfessorInnen es toll finden, sich von der Gesellschaft abzukapseln, irgendwo im Wald den ganzen Tag joggen zu gehen und den ganzen Tag im eigenen Haus zu bleiben, um dann gute Wissenschaft zu betreiben.
Es gibt den Begriff des Armchair-Professors. Ne? Also so, ne? Das ist, was wir hier haben.
So wie wir gerade.
Dann redet man über die Gesellschaft.
Ja, und das ist eben der Typus, den wir nicht darstellen, ohne den anderen Typus zu delegitimieren. Das ist auch Wissensproduktion, das ist auch Wissenschaft. Aber ich glaube, dadurch, dass wir aus diesen nicht so dominanten Positionen kommen, vor allen Dingen in der sozialen Identität als Ostdeutscher, in der sozialen Identität als migrantische Person in diesem Land, haben wir natürlich einen anderen Drive, Gesellschaft verändern zu wollen. Zu einer offeneren, inklusiveren Demokratie. Und diesen Drive, den spüren wir ganz stark und daraus zehrt sich auch das, was wir vorhin als Overperformance beschrieben haben. Das klingt so cheesy, aber mir geht es absolut nicht ums Geld. So, ne? Ich habe zwei Kinder, ich sehe, wie diese Gesellschaft sich verändert und ich möchte etwas dagegen halten, tatsächlich gerade.
Wie ist es denn bei dir? Du bist auch Wissenschaftlerin?
Ja, genau. Also ich sehe auch mit einem ambivalenten Blick auf die Debatte, wie da die Wissenschaft diesen Diskurs um West- und Ostdeutschland mitperformt. Da gibt es gute Beiträge, über die sich wirklich lohnt, genauer nachzudenken und zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich auch. Und andere sind irgendwie polarisierend. Und jetzt habe ich auch noch eine zweite Frage an euch und dann räume ich mein Plätzchen. Ihr kommt ja aus der Soziologie und die Soziologie guckt ja gegenwärtig ziemlich kritisch auf binäre Kategorien. Und so der Lösungsbegriff zwischen beiden ist immer die Hybridität. Hm. Könnt ihr nun auch mal entwerfen, was so das Hybride sein könnte zwischen Wessi und Ossi? Zwischen Ossi und Wessi? Gibt es da sowas? Oder sind das Kategorien, die einfach binär bleiben?
Mhm. Es gibt ja diesen spannenden Beitrag, zu dem du mehr sagen kannst über die verschiedenen Identitätsformen. Auch das ist ja schon,
ach so,
ne, ja. Das geht ja schon in diese Hybridität rein.
Ja. Also ich finde es erstmal interessant, dass du nach der Hybridität zwischen Ost und West fragst, weil wir ja einen Podcast machen, wo wir eigentlich eher nach der Hybridität zwischen Ost und Migrantisch fragen.
Ja.
Und, das ist ja tatsächlich was, was in der Ost, also was wirklich mich am meisten umtreibt, ist, es gibt halt sozusagen Ostdeutschlandforschung. Es gibt keine Westdeutschlandforschung, aber das hat halt was damit zu tun, dass es die Norm ist. Ne? Also so Critical Westness und so, wir haben es, ich und ein paar andere haben es immer mal wieder versucht, so zu thematisieren. Es gibt einen total tollen Beitrag auf YouTube, den empfehle ich euch allen, Corvin Drössler beim Science Slam in Neuruppin, der anhand des Jägerschnitzels die Critical Westness erklärt. Unbedingt angucken, ganz toll. Hat er gewonnen in Neuruppin, diesen Beitrag. Also es gibt keine Westdeutschlandforschung, aber es gibt sozusagen diese Ostdeutschlandforschung und es gibt natürlich Migrationsforschung. Und das ist ja schon erstmal interessant, weil sozusagen beide Forschungsstränge schon mal darauf hinweisen, dass das offensichtlich etwas ist, was von der Norm abweicht und deswegen beforscht werden kann, so essentialisiert, wie es dann eben genannt wird. Und ich würde sagen, da muss eigentlich die Hybridität hergestellt werden. Migrationsforschung für Ostdeutschland funktional zu machen, also ne, sozusagen rauszukommen aus der Vorstellung, es gäbe keine Migrationsgesellschaft im Osten, und Ostdeutschlandforschung auch vielleicht stärker nochmal in die Migrationsforschung hineinzubringen, um vielleicht da auch ein paar Sachen zu verstehen. Und ich würde da eher die Hybridität sehen als in diesem Ost-West, ne, weil wir könnten natürlich auch einfach aufhören, über Osten und Westen zu reden, aber das ist jetzt sozusagen nicht die Entscheidung, die der Osten macht, sondern das sind eher die westdeutschen Redaktionen und Fördergeber.
Das war BOM, Berlin Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de